Ich möchte heute Abend anfangen, über ein Thema zu reden, das uns wahrscheinlich einige Zeit beschäftigen wird hier in der Heilungsschule. Und zwar ist es der Heilungsdienst Jesu Christi. Wir haben in den ersten Lektionen der Heilungsschule eine Art Grundlage gelegt. Aus vielerlei Perspektiven sind wir gekommen und haben das Ganze versucht, ein bisschen darzustellen aus verschiedenen Perspektiven. Und jede Einheit war so auch eine Einheit für sich. Und für mich war schon klar, dass irgendwann der Schritt kommt zu diesem Heilungsdienst Jesu. Ich glaube, dass der Heilungsdienst Jesu wirklich exemplarisch ist für den Willen Gottes und auch für die Art und Weise, wie wir Heilung vermitteln können und vermitteln sollen. Es sind einige Dinge zu lernen aus seinem Dienst, die wir sonst nirgends lernen können. Wir finden niemanden im Wort Gottes, der so ausgiebig geheilt hat wie Jesus. Wir wissen von den Jüngern, dass sie auch geheilt haben. Wir wissen von Paulus, dass er geheilt hat. Wir nehmen an, dass auch die nachfolgenden Generationen von Gläubigen Heilung erlebt haben. Wir wissen, dass Leute wie Elia und Elisa geheilt haben. Aber von keinem wissen wir so viel, dass er geheilt hat wie von Jesus. Und wir haben ihn betrachtet als Jesus ist Heilung und wir haben gesehen, dass die Sonne der Gerechtigkeit, die gemäß Maleachi aufgehen sollte, mit Heilung unter ihren Flügeln, niemand anderes war als Jesus. Und jetzt treten wir im Prinzip ein in das helle Sonnenlicht und in einen Zeitpunkt, wo eben die Sonne der Heilung aufgegangen ist und schauen uns den Dienst Jesu an. Nun, der Dienst Jesu hatte verschiedene Aspekte und wir werden das auch heute Abend sehen. Aber ein herausragender Aspekt war ganz bestimmt sein Heilungsdienst. Und es ist interessant, ich habe mir das gerade heute Morgen noch überlegt, wenn wir so die drei Grundfesten oder einige Grundfesten des Dienstes Jesu anschauen, dann sind das genau die Bereiche unseres theologischen Denkens, die auch gleichzeitig sehr umstritten sind. Ich meine, wenn du dir überlegst, in welchen Bereichen hat Jesus Wunder getan? Jesus hat Wunder getan im Bereich von Heilung, von körperlicher Wiederherstellung, hat Tote auferweckt, er hat Lahme zum Gehen gebracht, er hat Blinden das Augenlicht wiedergegeben. Das waren handfeste, kreative Wunder, könnte man sagen. Amen. Das ist nicht nur, du hattest eine Grippe und bist wieder genesen davon, sondern das waren handfeste Wunder. Was für eine Art von Wundern hat er noch getan? Versorgungswunder. Jesus hat, und das war sein allererstes Wunder, wenn wir dem Johannesevangelium folgen, und das ist in der Chronologie tatsächlich das erste Wunder. Er hat an einer Hochzeit, nämlich der Hochzeit von Kana, hat er Wasser zu Wein werden lassen, und zwar in einem derart überfließenden Maß, dass man davon ausgehen muss, dass das, was von diesem Wein übrig blieb, ausreichte, um es zu verkaufen auf dem Markt und eine schöne Hochzeitsreise davon machen zu können. Und er hat Brote vermehrt und Fische vermehrt. Aber überleg mal, was hat er sonst noch für Wunder getan? In welchen Bereichen des menschlichen Lebens? Hat Jesus Feuer vom Himmel fallen lassen? Hat Jesus irgendwelche Zeichen erscheinen lassen am Himmel? Hat Jesus Leute tot umfallen lassen? Hat Jesus himmlische Heerscharen bemüht, in Anführungszeichen? Hat er irgendwelche großartigen Dinge den Menschen gezeigt, die eigentlich himmlisch sind oder die vom Himmel herabkamen? Nicht wirklich. Eigentlich gar nicht. Sondern seine Wunder beschränken sich auf diese beiden grundlegend existenziellen Bereiche des menschlichen Lebens, nämlich Versorgung und Gesundheit. Das ist ein Gedanke wert. Und dennoch, genau diese beiden Bereiche sind im heutigen Leib Christi nach wie vor umstritten wie kein anderer Bereich. Nein, wir sind uns alle einig, dass Jesus gekommen ist, um Sünder zu erretten. Wir sind uns alle einig, dass ein Mensch von neuem geboren werden muss, um das Reich Gottes sehen zu können. Wir sind uns alle einig, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für die ganze Menschheit und so weiter. Das sind die Bereiche, die sind so offensichtlich und so grundlegend für das Evangelium, dass sie niemand bestreiten kann. Aber was ist mit diesen Bereichen, wo Jesus gewirkt hat, wo er Handfestes tat auf dieser Erde? Warum sind es genau diese Bereiche, die heute so umstritten sind und geleugnet werden von manchen? Könnte es sein, dass genau diese zwei Bereiche von Jesus in exemplarischer Art und Weise benutzt wurden, um die Kraft des Reiches Gottes zu demonstrieren. Das, was hinter dem stand, was er lehrte und sagte. Und wisst ihr, heute gibt es viele Leute, Christen, ich rede von Gläubigen, die möchten gerne das Evangelium reduzieren auf eine reine Lehre. Sie verkündigen nur in Anführungsstrichen das Evangelium, aber sie haben keine Kraft. Es folgt dem, was sie verkündigen, nichts nach. Keine Zeichen, keine Wunder, keine Heilung, keine Versorgung. Und sie treten denen entgegen, die sagen, das Evangelium muss begleitet sein von Kraft und Zeichen und Wundern. Ist das nicht erstaunlich? Und doch sind die Evangelien voll genau von dieser Art von Wirken. Ich möchte mit euch vor allem einen Vers heute Abend anschauen und daraus folgend ein paar andere noch. Matthäus 4, Vers 23. Und zwar, ich bin ja ein sehr systematischer Mensch, was das Wort Gottes angeht. In manchen anderen Bereichen bin ich nicht so systematisch, wie meine Frau bezeugen kann. Aber in diesem Bereich, da bin ich so systematisch, wie man nur systematisch sein kann. Was machst du also, wenn du den Heilungsdienst Jesu studieren möchtest? Du nimmst die allererste Stelle im Matthäusevangelium, weil das erste Buch im Neuen Testament ist, und schaust dir mal an, welches die erste Stelle ist, wo etwas zu diesem Thema gesagt wird. Das ist auch ein exegetisches Grundprinzip. Wenn du etwas wissen möchtest über eine bestimmte Sache, dann geh dorthin in der Bibel, wo zum ersten Mal etwas darüber gesagt wird, und du wirst sehen, dass das, was dort gesagt wird, von grundlegender Bedeutung ist für all das, was aus diesem Thema dann entsteht. Willst du etwas wissen über die Schöpfung? Willst du etwas wissen über Saat und Ernte? Willst du etwas wissen über die grundlegenden Dinge, die Gott in die Menschheit hineingelegt hat, dann liest das Buch Genesis. Dann liest das erste Kapitel des ersten Buches Mose und du wirst dort Erstaunliches finden. Aber das ist heute Abend nicht unser Thema. Aber auch hier in diesem Vers wirst du Erstaunliches finden. Matthäus 4, Vers 23. Das ist also nach einigen einführenden Kapiteln, könnte man sagen, im Matthäusevangelium, der erste Vers, die erste Stelle, wo etwas gesagt wird über den irdischen Dienst Jesu, von was dieser Dienst geprägt war. Und er zog in ganz Galiläa umher, das war sein damaliges Wirkungsfeld. Sein damaliger Wirkungskreis war Galiläa, also das Gebiet um den See Galiläa herum, bis ungefähr Richtung Samaria, Richtung Jerusalem, ich weiß nicht ganz genau, wo die Grenze dort war. Hier eine kleine Randbemerkung, weil mich das immer wieder regelrecht stört, wenn ich das lese, er zog umher. Wie klingt das in euren Ohren? Er zog umher. Klingt das nicht, wie wenn Jesus ein Vagabund gewesen wäre, der so in den Tag hineinlebte und heute dorthin zog und am nächsten Tag zog er dahin und dann zog es ihn dorthin und dann zog er woanders hin und er zog umher. Ich finde, dieses Wort ist dem, was Jesus war und was Jesus tat, eigentlich nicht würdig. Weil Jesus zog nicht einfach umher, sondern es heißt hier im Griechischen periago. Periago bedeutet so viel wie herumgehen, im Kreis gehen, könnte man eigentlich sagen. Peri, das ist die Peripherie, der Rand des Kreises. Ago bedeutet gehen. Jesus zog also seine Kreise. Du kannst es dir auch so vorstellen, wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, dann zieht der immer weitere Kreise. Das war es eigentlich, was Jesus tat. Er zog nämlich nicht von Anfang an durch ganz Galiläa, sondern sein Wirkungskreis nahm zu. Sein Wirkungskreis wuchs. Wie es bei jedem von uns auch ist. Niemand fängt an, die Welt zu evangelisieren. Niemand fängt an, einen ganzen Kontinent zu evangelisieren. Niemand kann sich nach den ersten drei Gottesdiensten, die er gehalten hat, Pastor der ganzen Stadt nennen. Sondern diese Dinge sind wachstümlich. Und so war es auch bei Jesus. Und er deckte diesen Wirkungskreis ab. Er ging umher, er reiste umher. Jesus hatte einen Reisedienst. Stell es dir so vor, wie heutige Reisediener, die wir zum Teil kennen, Leute wie Mark Wilhite oder Marilyn Neubauer, umherreisen. Würdest du von Marilyn Neubauer sagen, dass sie umherzog? Nicht wirklich. Also Jesus ging umher, er reiste herum, er vergrößerte seinen Wirkungskreis und deckte diesen Wirkungskreis ab. Lehrte in ihren Synagogen. Jesus lehrte in ihren Synagogen. Überall, wo er hinkam, überall an den Orten, die seinen Wirkungskreis definierten, stell dir vor, diese Kreise wurden immer größer und überall auf dieser Peripherie jeweils gab es Ortschaften, die er besuchte. Und was tat er dort? Was tat Jesus, wenn er in eine Stadt hineinkam, wo er vielleicht vorher noch nie war? Er mietete die größte Versammlungshalle in der Stadt, das Stadion, das Amphitheater, so es denn eins gab. In manchen Städtchen, Dörfern dort, Dörfer nicht, aber in manchen Städtchen mag es eins gegeben haben. Er mietete, er stellte ein riesiges Zelt auf. Er mietete den größten Platz, den er finden konnte. Und mit Pauken und Trompeten und großem Werbeaufwand versuchte er, eine riesige Menge von Menschen zu mobilisieren. Steht das da? Nein, sondern was tat er? Er tat das Allernaheliegendste. Er ging in ihre Synagoge. Mit anderen Worten, er nutzte die religiöse Infrastruktur, die bereits vorhanden war. Nun, damit sage ich nicht oder meine ich nicht, dass es falsch ist, all diese anderen Dinge zu tun, die ich gerade erwähnt habe, aber um jemals dorthin zu kommen, musst du zuerst einmal an die Orte gehen, die Gott bereits gesetzt hat. Und ich sehe hier immer auch eine Wertschätzung von Jesus gegenüber dem, was eben Tradition war, was Gott gesetzt hatte, was gewachsen war über Jahrhunderte und Jahrtausende, nämlich die jüdische Synagoge. Manche von uns haben die Vorstellung, ja, neuer Wein muss in neue Schläuche. Nun, wenn Jesus seine eigene Aussage so verstanden hätte, dann wäre er nicht in die Synagogen gegangen. Und seht ihr, das war nicht einfach nur Barmherzigkeit, ja, sie sollen jetzt mal zuerst hören, dann gehe ich dann zu den anderen. Sondern er liebte diese Leute und es gab für ihn keinen Grund, über die Synagoge hinwegzugehen. Sondern er ging gerne dorthin, weil er wusste, die Leute, die in die Synagoge kommen, insbesondere die, die unter der Woche kommen, die nicht nur am Sabbat kommen, sondern die auch unter der Woche kommen, um mit den Rabbinern zu diskutieren, um zum Bibelkreis zu kommen, um zur Unterweisung zu kommen oder was sie da alles hatten, das sind die hungrigen Leute. Das sind die Leute, denen ich etwas weitergeben kann. Die sind bereit, nicht nur den angestammten Rabbiner hier zu hören, sondern die sind auch bereit, mich zu hören. Und es braucht eine Bereitschaft, das zu hören, was jemand zu sagen hat. Sonst passiert dir das, was Jesus auch sagte, nämlich, dass ein Prophet nirgends außer in seiner eigenen Vaterstadt nicht geehrt wird. Jesus ging also in die Synagoge und was tat er dort? Er lehrte. Er führte nicht einen Tanz auf, er machte nicht ein Riesenbrimborium in den Synagogen, sondern er tat genau das, was man in einer Synagoge tat. Seht ihr, das Lehren der Bibel, das Lehren des Wortes Gottes hat uralte Tradition. Das geht zurück bis auf Mose. Das geht weit, weit, weit zurück in der Geschichte des Volkes Israel. Und in den Synagogen wurde zum großen Teil nichts anderes getan als gelehrt. Natürlich hatten sie auch andere Liturgien und Rituale, die dort vollzogen wurden, aber es wurde offensichtlich gelehrt. Jesus tat genau das, was man in einer Synagoge tat. Was tat er aber noch? Und bitte beachte den Unterschied, das ist nicht dasselbe. Lehren und Predigen ist nicht dasselbe. Er lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Also eine zweite Sache kam dazu, er lehrte und er predigte. Das griechische Wort für lehren ist didaskon, beziehungsweise didasko in der Grundform. Und das griechische Wort für predigen ist kerysson, beziehungsweise kerysso, in der Grundform. Jesus predigte. Kerysso bedeutet, das tun, was ein offiziell ausgesandter und autorisierter Herold tut, nämlich der Kerux. Stell dir vor, wenn ein König zum Beispiel irgendeinen Erlass verkündigen wollte und er wollte, dass dieser Erlass im ganzen Land bekannt wurde, dann ging er nicht etwa selber dorthin und es gab damals keine Massenmedien, es gab kein E-Mail, es gab kein Fernsehen. Er konnte nicht einfach irgendeinen Sender anschreiben oder anrufen und sagen, so, jetzt bitte bringt mal folgende Meldung, sondern er hatte einen oder mehrere Kerygs. Und diese Kerygs waren offiziell autorisierte, mit Vollmacht ausgestattete Personen mit einer entsprechenden Ausbildung, mit entsprechender Kleidung und so weiter. Sie repräsentierten nämlich den König. Sie repräsentierten nicht sich selbst, sondern den König oder denjenigen, der ihnen den Auftrag gegeben hatte. Den repräsentierten sie und dann sagten sie genau das, was ihnen aufgetragen war. Sie stellten sich in die Mitte der Stadt auf den Hauptplatz und sagten, hört, was der König zu sagen hat. Sie redeten nicht von sich, sie erzählten nicht irgendwelche Geschichten, sie schmückten das Ganze nicht aus, sondern sie taten und verkündigten genau das, wozu sie beauftragt waren. Das ist eigentlich das Bild eines klassischen Predigers, eines klassischen Kerygs. Und Jesus entspricht diesem Bild. Er verkündigte, er predigte das Evangelium des Reiches, die gute Nachricht des Königreiches Gottes und seiner Herrschaft. Das war die Botschaft, die Gott ihm aufgetragen hatte, zu verkündigen. Seht ihr, das Königreich Gottes ist nicht eine Erfindung Jesu. Jesus dachte nicht, was könnte ich für eine neue Lehre bringen. Also wenn ich bestehen möchte, wenn ich bestehen können will, neben all diesen anderen Rabbinern und Reisepredigern und Pseudomessiasen, dann muss ich irgendwas ganz Besonderes bringen. So, jetzt meditiere ich mal ein bisschen darüber, was ich für eine Botschaft bringen könnte, um all die anderen auszustechen. Und seht ihr, warum sage ich das so ironisch? Weil heute manche Leute die Vorstellung haben, um Gehör zu finden, muss ich irgendetwas Wunderbares, Großartiges, Neues bringen, was noch nie jemand gehört hat. Aber das ist nicht der Auftrag eines Verkündigers des Evangeliums. Und das ist auch nicht der Auftrag irgendeines anderen Christen. Wir sind nicht dazu berufen, irgendetwas zu verkündigen, was noch nie jemand gehört hat, sondern wir sind dazu berufen, das Evangelium vom Königreich Gottes zu predigen, und zwar, ob es jemand hören will oder nicht. Seht ihr, du kannst dich zwar als Kerygs vielleicht selbstständig machen, aber dann hast du keine Abdeckung mehr von demjenigen, der dich autorisiert hat. Man kriegt ja so alles Mögliche mit und immer mehr gibt es Leute, die Theologie studieren, also klassisch an der Universität, und dann nicht etwa landeskirchliche Pfarrer werden, sondern freischaffende Theologen. Und was tut ein freischaffender Theologe? Oder Pfarrer, die du mieten kannst. Habe ich auch schon gehört, beziehungsweise gesehen. Pfarrer, die du mieten kannst, also freischaffende Pfarrer. Die haben keine Gemeinde, aber wenn du zum Beispiel ein Begräbnis machen musst oder wenn du heiraten willst, dann rufst du den freischaffenden Pfarrer an und der traut dich dann. Oder begräbt dich. Oder was auch immer. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Aber Jesus entsprach nicht diesem Bild, sondern er tat genau das, wozu sein Vater ihn beauftragt hatte. Wir wissen das. Jesus sagte es selbst, ich tue nichts, was ich nicht meinen Vater vorher gesehen habe, dass er es tut. Ich sage nichts, außer was ich vorher von meinem Vater gehört habe. Das Königreich Gottes, nicht das Königreich Jesu, das Königreich Gottes ist die Erfindung Gottes. Und es ist keine Erfindung in diesem Sinne, sondern es ist die Realität Gottes, könnte man sagen. Es ist die Realität oder das Bild der Realität, wie Gott im Himmel lebt. Halleluja. Wunderbare Botschaft. Wie lebt Gott im Himmel? Ist Gott gesund? Heute Abend? Hat Gott irgendwelche Probleme mit Schnee oder vereisten Straßen? Kannst du dir vorstellen, dass die goldenen Straßen im Himmel irgendwie vereist sein könnten? Also wohl kaum. Ich kann mir zwar vorstellen, dass es im Himmel manchmal schneit, aber ich bin überzeugt davon, dass diese goldenen Straßen, wenn sie denn betroffen sein sollten vom Schnee, beheizt sind. Hast du dir nicht auch schon manchmal gewünscht im Winter? Warum? Ich meine, der Mensch ist doch so erfinderisch. Warum können wir nicht einfach das ganze Straßennetz beheizen? Ich weiß, Der Aufwand dazu wäre enorm, der Energieverbrauch wäre enorm und wir hätten die ganzen Klimaschützer gegen uns, weil garantiert das Klima sich deswegen verändern würde. Stell dir vor, das ganze Straßennetz in Europa wäre beheizt, das müsste doch einen Einfluss aufs Klima haben, oder? Dann wird es im Winter 3 Grad wärmer, ich sag's dir. Also, wie geht's Gott heute Abend? Ist er gesund? Ist er geheilt? Versteht ihr, ich sage das alles aus einem Grund, das hat alles etwas mit Heilung zu tun. Die gute Nachricht vom Königreich Gottes ist auch die gute Nachricht von dem Leben, das Gott jetzt hat. Von dem, was Gott ist, von dem, wofür Gott steht. Du kannst diese Botschaft nicht trennen von dem real existierenden Gott. Im historischen Sinne redet man vom real existierenden Sozialismus. Im Gegensatz zum theoretischen Sozialismus. Wie ihn Marx und Engels und andere theoretisch niedergeschrieben haben. Aber wenn du den real existierenden Sozialismus erfahren wolltest, dann musstest du in ein kommunistisches Land gehen, dann hast du den ganzen Schlamassel gesehen. Und wozu diese Ideologie taugte, konntest du dann sehen. Hier haben wir es mit dem real existierenden Gott zu tun. Wir glauben an die Botschaft des real existierenden Gottes und seiner Glückseligkeit. 1. Johannes 4, Vers 17. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, beziehungsweise am Tag der Krisis, wie es im Griechischen heißt. Denn, sagt Johannes, wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Wenn Jesus also das Königreich Gottes predigte, dann ist das nicht nur einfach, Leute, kehrt um, das Ende ist nahe, sondern Jesus predigte ihnen auch all das, wofür das Reich Gottes stand. Und jetzt kommen wir zum letzten Element, das hier steht. Und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. So, das ist also eine erste Bestandesaufnahme des Dienstes Jesu. Und du findest dieses Muster. Wir haben keine Zeit, heute Abend darauf genauer einzugehen, aber ich kann es euch versichern, ihr könnt es gerne nachstudieren. Dieses Muster, er lehrte, predigte und heilte, findest du überall in den Evangelien. Überall. Und zwar in dieser Reihenfolge. Bitte beachtet, dass auch die Reihenfolge hier nicht zufällig ist, sondern die Reihenfolge hier entspricht wiederum dem Wesen und dem Willen Gottes, und dem Vorbild, das Jesus uns gegeben hat. Er lehrte, dann predigte er und dann heilte er. Natürlich, wir möchten das gerne umdrehen. Oder viele von uns. Rein von unserem natürlichen Wesen her und von unserem Verlangen her und auch von unserem Bedürfnis her manchmal, möchten wir es gerne umdrehen. Nehmen wir an, du hast eine chronische Krankheit. Nehmen wir an, du leidest unter akuten Schmerzen. Nehmen wir an, du hast eine tödliche Krankheit, ist dir attestiert worden. Was es auch immer sein mag. Nehmen wir an, das ist so in deinem Fall. Dann möchtest du nichts mehr als Heilung. Und fragst dich vielleicht, ja, Heilungsschule. Wieso soll ich in eine Heilungsschule gehen, wo größtenteils doch wieder nur, in Anführungsstrichen, gelehrt wird über dieses Thema? Warum kann ich nicht in eine Heilungsversammlung gehen, wo mir einmal die Hände aufgelegt werden, dann bin ich geheilt? Weil das nicht der Reihenfolge entspricht, die Jesus uns im Wort zeigt, in seinem Dienst zeigt. Und ich meine, das hatte einen Grund, warum Jesus es so tat. Seht ihr, es ist keine Willkür bei Gott. Es ist keine Launenhaftigkeit bei Gott. Bei Gott ist nicht so etwas wie, ja, zu schnell darf ich sie nicht zum Ziel kommen lassen. Ich muss sie erst einmal ein bisschen strapazieren mit Lehre und mit Predigt, um zu sehen, wer es wirklich ernst meint, wer dann noch dabei ist am Schluss. Das sind die, die ich dann auch heilen kann. Nein, nein, Gott ist nicht so. Gott spielt nicht auf Zeit, sondern Gott weiß, wie er uns gemacht hat. Gott weiß, wie wir beschaffen sind. Gott weiß, was wir brauchen. Gott weiß, wie wir ticken. Gott weiß, wie wir funktionieren. Und zwar weiß er es viel besser als wir. Du denkst vielleicht, du brauchst Heilung, aber Gott sieht, dass du erst einmal Lehre brauchst, um geheilt werden zu können. Warum? Na, dein äußerer Mensch, dein Körper mag krank sein, Heilung brauchen. Aber warum ist der krank überhaupt? Warum bist du überhaupt dahin gekommen? Warum pflegst du den Lebensstil, den du pflegst? Und so weiter und so fort. Könnte es etwas mit dem zu tun haben, was du denkst, was du glaubst, mit deinen Grundüberzeugungen? Seht ihr, Gott ist immer an einer ganzheitlichen Lösung interessiert. Gott widerstrebt es, Symptombehandlung zu betreiben, Feuerwehrübungen abzuhalten. Das ist nicht seine Art. Sondern er hat ein ganzheitliches Bild des Menschen. Und deswegen weiß er sehr genau, wo er ansetzen muss. Und ich habe es in meinem eigenen Leben erfahren, das Erste, was sich ändern muss in mir, ist mein Denken. Und das kannst du nur erreichen, indem du die Leute lehrst. Das kannst du nur erreichen, indem du die Leute lehrst. Denn nur Lehre ist in der Lage dazu, das Denken der Menschen zu verändern. Nun, was ist der Unterschied dann zur Predigt? Ich glaube, der Unterschied zur Predigt ist, dass die Predigt sehr wohl auch die Emotionen anspricht. Das tut Lehre weniger. Aber Predigt spricht auch die Emotionen an. Sie rüttelt auf, sie rüttelt wach. Das erste Hauptelement des Dienstes Jesu war das Lehren. Didasko, das entsprechende Verb, erscheint in den Evangelien 55 Mal und bezieht sich an den meisten Stellen auf die Lehrtätigkeit Jesu. Lasst uns mal anschauen, was denn Besonderes war an diesem Lehren Jesu. Es war nämlich nicht einfach nur, er ratterte nicht irgendwelche Bibelverse runter oder referierte über irgendwelche langweiligen Themen aus dem Alten Testament. Er beantwortete nicht solche Fragen wie, wieso gibt es eigentlich Schwarze, Gäli und Rote und Weiße? Sondern höre, was das Wort Gottes weiter sagt zu diesem Thema. Wir bleiben hier im Matthäus-Evangelium. Es gäbe auch in den anderen Evangelien entsprechende Stellen. Matthäus 7, Vers 29, hier heißt es, in Bezug auf seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Halleluja. Siehst du also, die Schriftgelehrten lehrten auch, die Pharisäer lehrten auch, die Rabbiner lehrten. Das ist ihre Spezialität. Und übrigens ganz nebenbei bemerkt, es gibt auch heute noch Rabbiner, die zu hören sich durchaus lohnt. Ich habe kurz bevor wir in die USA geflogen sind, wieder mal eine Predigt mir runtergeladen von Rabbi Daniel Lapin. Er ist mein Lieblingsrabbi. Er ist nicht mein Rabbi, wie er sagt immer, everyone needs a rabbi. Damit fängt er an. Jeder braucht einen Rabbi. Ja, hat recht, jeder braucht einen Lehrer. Aber er ist nicht mein Rabbi. Aber was er lehrt, und er lehrt in diesen zwei Einheiten, lehrt er über das Thema Mann und Frau, Ehe. Wie sind Mann und Frau geschaffen worden? Und er geht zurück in den Garten Eden, nimmt aus dem Hebräischen diese Dinge auseinander. Das ist hochspannend und hochwitzig und sehr, sehr treffend. Und es stimmt eins zu eins überein mit dem, was wir auch glauben. Wunderbar. Halleluja. Jeder braucht einen Rabbi. Bin ich euer Rabbi heute Abend? Zwar keine Schläfchenlocken und so weiter, aber bin heute Abend euer Rabbi. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Da gab es einen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie Jesus lehrte und der Art und Weise, wie diese Schriftgelehrten lehrten. Sie nahmen nämlich alles für selbstverständlich und sie stellten manches in Frage und sie hinterfragten und sie spekulierten und sie diskutierten und sie taten. Aber Jesus lehrte wie einer, der Vollmacht hatte. Was bedeutet das? Jesus lehrte im Geist des Wortes. Das war der Unterschied. Jesus lehrte nicht über das Wort, sondern er lehrte das Wort. Er lehrte im Geist des Wortes. Und der Geist des Wortes ist immer Kraft, Vollmacht, Autorität. Wozu ist das Wort Gottes da? Paulus hat gesagt, dass das Evangelium besteht nicht nur aus Worten, das Reich Gottes besteht nicht aus Worten, sondern in Kraft. Ich habe mich lange gestoßen an dieser Aussage und natürlich, man muss sie relativ verstehen, das Reich Gottes besteht auch in Worten, aber es besteht nicht in leeren Worten, sondern in Kraft. Wenn alles, was wir tun, wenn alles, was wir lehren, niemals begleitet ist von Kraft, von entsprechenden Auswirkungen, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Ich bin nie ein Advokat gewesen von Lehre um der Lehre willen. Das ist nicht mein Ziel. Das ist auch nicht das Ziel dieser Gemeinde. Wir haben einen Schwerpunkt auf Lehre, aber weil wir auch die entsprechenden Zeichen sehen wollen. Und weil ich glaube, dass wir diese Zeichen nicht haben werden, ohne diese Lehre. Halleluja. Lehre verändert. Und offensichtlich merken die Leute diesen Unterschied. Und auch du wirst, wenn du einiges an Lehren kennst, die Unterschiede merken. Ja, aber Pastor Manfred, willst du damit sagen, dass manche besser sind als andere? Nein, das sage ich nicht. Du musst selbst beurteilen, du musst selbst wissen, was für dich gut ist. Aber wisst ihr, es gibt Dinge, die höre ich mir nicht mehr an. Es gibt Leute, sorry, Hand aufs Herz, da weiß ich von vornherein, das muss ich mir nicht antun. Das muss ich mir nicht anhören. Hallo? Ich muss mir nicht Leute anhören, die das in Frage stellen, was ich glaube. Und es gibt so viele gute Lehrer, dass ich mir die Besten raussuchen kann. Und ich möchte euch bitten und vorschlagen, dasselbe zu tun. Seid selektiv in dem, was ihr hört und wen ihr hört. Manche machen den Fehler, dass sie quer durch den Garten alle möglichen Leute hören. Nun, wenn du dich interessierst für das Thema Heilung, dann bitte hör denen zu, die überzeugt sind, dass dieses Thema für heute Gültigkeit hat. Dann hör denen zu, die überzeugt sind davon, dass Heilung dir gehört. Und hör die nicht, man muss ausgewogen bleiben. Wir müssen ausgewogen bleiben. Also hören wir uns auch die Zweifler an. Hören wir uns auch die Kritiker an. Tu es nicht. Denn der Glaube wird dir geraubt. Ganz bestimmt. Du bist nicht dort angekommen, wo du das alles theoretisch abhandeln kannst. Matthäus 9, 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Den Vers hatten wir doch gerade schon. Es ist aber nicht an derselben Stelle, sondern es ist Matthäus 4, 23 und Matthäus 9, 35. Und bitte, wisse eines, das ist ebenfalls eine exegetische Regel, eine Auslegungsregel, wenn eine Sache im Wort Gottes zweimal oder noch öfter buchstäblich, wortwörtlich wiederholt wird, dann ist das keine Verwechslung oder eine reine Wiederholung, sondern es ist bewusste Betonung dieser Wahrheit. Du siehst also, Matthäus hielt es für notwendig, unter der Inspiration des Geistes Gottes zweimal fast identisch dasselbe auszusagen, nämlich, dass Jesus umherzog durch die Städte und Dörfer, in den Synagogen lehrte, das Evangelium des Reiches Gottes predigte und alle Krankheit und jedes Gebrechen heilte. Dieses Muster. Matthäus 13, 54. Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge. Auch dort tat er also erst einmal nichts anderes, sodass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat er diese Weisheit und die Wunderwerke? Seht ihr, dem, was Jesus lehrte, folgten die Zeichen auf dem Fuß. Ein Teil seiner Vollmacht drückte sich darin aus, dass ihm die Zeichen folgten. Es war sicher auch die Art und Weise, wie er lehrte. Ich glaube ganz bestimmt, dass Jesus kein Langweiler war, sondern dass es spannend war, ihm zuzuhören, dass er ein guter Redner war, obwohl er kein geschulter Rhetoriker war. Seht ihr, Jesus hat nie auch nur einen Tag in irgendeiner Bibelschule oder Universität studiert. So erstaunlich, Amen. Das war etwas, was die schriftgelehrten Pharisäer sehr erstaunte. Der hat nicht in einer von unseren Schulen studiert und hat trotzdem eine solche Weisheit. Ob er von Gott gelehrt sein könnte? Jesus gibt eine höhere Ausbildung, eine höhere Bildung als universitäre Bildung. Was ist die höchste Bildung, die du haben kannst? Von Gott gelehrt zu sein. Geht über alles Menschliche hinaus. Und wenn die Wissenschaftler, die Theoretiker, die Theologen eine Sache behauptet und Gott lehrt dich in einer anderen Weise, wem glaubst du dann? Wem glaubst du? Gott. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, denn das Gewicht, das Menschen haben, ist für uns manchmal sehr groß. Matthäus 26, 55. In jener Stunde sprach Jesus zu den Volksmengen, das war ganz am Ende seines Dienstes, seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und Stöcken mich zu fangen? Täglich saß ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen. Jesus redet hier nur von dieser relativ kurzen Zeitspanne, die er in Jerusalem verbrachte, bevor man ihn gefangen nahm. Wie hat Jesus die letzten Tage seines Lebens verbracht? Ja, Jesus, jetzt hast du noch 5 Tage zu leben. Du weißt es eigentlich, oder? Der Geist Gottes bezügt es dir. Du hast dieses Drängen in dir, nach Jerusalem zu gehen und hast noch 5 Tage zu leben, sagen wir mal. Was tust du? Möglichst viele Leute erreichen, möglichst viele Leute heilen, möglichst großartige Werke tun, damit alle glauben müssen. Nein. Was tat Jesus? Er setzte sich in den Tempel. Und was tat er dort? Allen beweisen, dass er der Sohn Gottes ist, damit möglichst viele an ihn glauben nach seiner Auferstehung. Er lehrte. Unbewegt von dem, was kommen würde. Seht ihr, es gibt manchmal Situationen, wo du denkst, jetzt können wir nicht mehr lehren. Jetzt geht's nicht, jetzt können wir nicht lehren. Jetzt hat Lehren gar keinen Sinn. Und Jesus lehrte trotzdem. Wie ist es dir im Gemüt, wenn du weißt, du hast noch 1 Woche zu leben? Was würdest du tun in dieser 1 Woche? Die meisten von uns würden wahrscheinlich unglaublich ins Rotieren kommen, alle möglichen Leute anrufen, sich verabschieden, Dinge wieder gut machen, sich entschuldigen, die dir dann auf einmal nämlich in den Sinn kommen, wo du noch überall eine Leiche im Keller hast. Das muss ich noch bereinigen, bevor ich dem Herrn Jesus ins Gesicht schauen kann. Aber bei Jesus war das nicht der Fall. Gott sei Dank, er hatte nirgends eine Leiche im Keller. Amen. Deswegen konnte er auch in dieser Situation das tun, was er immer getan hatte, nämlich lehren. Und Jesus sah auch keinen Bedarf, keine Notwendigkeit, jetzt auf einmal etwas anderes zu tun, als zu lehren. Ist das nicht erstaunlich? Es ist das, was das Wort Gottes sagt, und es ist auch das, was wir tun sollten. Was würde ich tun, wenn auf einmal die Lichter ausgehen würden hier? Was wäre das Richtige zu tun? Ich will mal nicht fragen, was würde ich tun, sondern was wäre das Richtige zu tun? Weiter lehren. Das zweite Element des irdischen Dienstes Jesu. Er predigte. Das zweite Hauptelement im Dienst Jesu war die Predigt, die vollmächtige Verkündigung des Evangeliums des Reiches Gottes. Lass uns auch hier 2, 3 Stellen anschauen. Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Nun, früher, das ist noch nicht so lange, habe ich diesen Vers oder solche Aussagen immer völlig falsch verstanden. Tut Buße in Sacktuch und Asche, bereut eure Sünden, kehrt um von euren verkehrten Wegen, macht gute Werke, was auch immer dir für ein Konzept in den Sinn kommt, wenn du so etwas hörst. Und darf ich euch etwas sagen? Das ist überhaupt nicht gemeint, erst einmal. Wenn wir eine Stelle wie diese, eine Aussage wie diese so auseinandernehmen und analysieren, wie sie gemeint sein muss, rein vom Sprachlichen her, dann ergibt sich folgendes Bild. Das Reich der Himmel. Das Königreich der Himmel. Die Königsherrschaft des Himmels, sagt Jesus, ist nahe herbeigekommen. Was ist die Königsherrschaft des Himmels? Das Königreich des Himmels ermöglicht es zum Beispiel, dass Dinge stattfinden können, wie Lahme, die wieder gehen. Ermöglicht es, dass Dinge stattfinden wie Blinde, die wieder sehen, Taube, die wieder hören, Stumme, die wieder reden, Aussätzige, die rein werden, alle möglichen Leute, die geheilt werden. Das Königreich, die Königsherrschaft der Himmel ermöglicht es, dass aus 5 Broten 20.000, 30.000 Menschen gesättigt werden können. Hier siehst du, in Echtzeit, wie das Königreich der Himmel funktioniert. Seht ihr, wenn wir einmal im Himmel sein werden, eines nicht allzu fernen Tages, Halleluja, eines nicht allzu fernen Tages im Himmel sein werden, dann wird es dort keinen Mangel geben. Kein Mangel. Also ich habe kürzlich erwähnt, dass egal wie lange ich oder ja, egal wie groß das Haus oder die Wohnung ist, wo ich wohne, irgendwann ziemlich schnell wird es mir irgendwie wieder zu klein. Aber ich stelle mir vor, wenn ich mein Haus im Himmel habe, das wächst mit mir mit. Weil es wird keinen Mangel geben im Himmel. Seht ihr diese Vermehrungswunder zum Beispiel oder diese Umwandlungswunder? Wasser zu Wein, 5 Brote zu 5000. Das ist im Himmel normal. Das ist das, was der Königsherrschaft des Himmels entspricht. Und jetzt haben wir hier einen Funken davon gesehen. Jesus hat gezeigt, wie das Königreich der Himmel ist. Was die Leute sich darunter vorstellen müssen. Dann sagt er, tut Buße. Warum? Weil ihr es sonst nicht sehen werdet. Jein. Tut Buße ist das griechische Verb metanoia, metanoeo. Und metanoeo bedeutet nichts anderes als umdenken. Neudenken. Ich denke in eine bestimmte Richtung. Ich denke zum Beispiel, bisher habe ich gedacht, nun, wenn ich ein Sadduzäer war, ein Sadduzäer der damaligen Zeit hat folgendermaßen gedacht. Einen Gott mag es geben, aber es gibt keine Engel, es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt keine Auferstehung. Was wir hier haben und was wir hier sehen, ist alles, was es gibt. Es gibt keine übernatürlichen Ereignisse mehr. Ein Sadduzäer war eine traurige Gestalt. So hat ein Sadduzäer gedacht. Die waren zwar religiös, aber ihre Religion beschränkte sich auf das absolute Minimum. Ich glaube, solche Leute gibt es heute auch noch. Damit so jemand zum Beispiel das Königreich der Himmel annehmen oder verstehen oder sehen konnte, was musste passieren? Was musste passieren? Musste er umkehren von seinen Sünden? Nicht in dem Sinne, wie wir es verstehen. Er musste aber umkehren von seinem falschen Denken. Siehst du, das Reich der Himmel, das Reich Gottes, die Kraft des Reiches Gottes kann in deiner Mitte stattfinden, aber wenn dein Denken sagt, das gibt es nicht, wirst du es nicht sehen. Deswegen sagen Prediger immer wieder, du kannst mitten in der Erweckung sein und sie nicht sehen. Um dich herum kann Erweckung toben und du siehst nichts. Nein, das ist nicht Erweckung. Das nennen wir nicht als Erweckung. Das ist keine Erweckung. Das ist doch keine Erweckung, wenn Hunderte sich bekehren. Erweckung ist es erst, wenn ganze Städte zum Glauben kommen. Seht ihr, das ist natürliches, menschliches Denken, kritisches Denken, das oft dem Reich Gottes im Weg steht. Wir müssen umdenken. Und auch die kleinen Anfänge der Erweckung vielleicht neu zu schätzen wissen. Aber auf jeden Fall, und so lautete die Aufforderung Jesu, müssen wir umdenken, um das Königreich Gottes verstehen und sehen zu können. Und nicht nur verstehen und sehen, sondern auch erleben. Warum erleben so wenige Leute wirklich die Kraft des Reiches Gottes? Weil sie überhaupt nicht in diesen Kategorien denken. Wer denkt heute noch in Kategorien von Brotvermehrung? Und trotzdem ist es möglich. Und trotzdem ist es der Weg Gottes. Wer denkt heute noch in Kategorien von göttlicher Heilung? Viele nicht. Es sind wenige. Wir sind die Minderheit, Leute, ich sag's euch. Das Thema ist zwar irgendwie Mode geworden in den letzten Jahren, aber so wirklich glauben und damit rechnen und dranbleiben an diesem Thema, das sind wenige. Das sind wenige. In diesem Bereich versuchen wir, sind wir dabei, unser Denken zu erneuern. Metanoeo, Buße zu tun. Seht ihr, wir sind eine Büßergemeinde. Halleluja. Und zwar im eigentlichen, wahren Sinne des Wortes, eine Büßergemeinde. Nicht im Sinne von, lass dein Haupt hängen. Hang down your head, Tom Dooley. Tomorrow you're gonna die. Nein, sondern wir sind eine Büßergemeinde. Wir kehren um, wir erneuern unseren Sinn. Wir versuchen so zu denken, wie Gott denkt. Damit wir sein Reich sehen in der Fülle. Halleluja. Damit auch alle Manifestationen und Begleitumstände dieses Reiches. Wenn das Reich Gottes auf das Reich der Erde trifft, dann gibt es eine Reaktion. Wie wenn du zwei bestimmte Chemikalien oder irgendwelche Elemente zusammenkippst im Reagenzglas, dann gibt es bestimmte Elemente, die du zusammenfügen kannst. Es gibt eine Reaktion, es gibt einen Knall, es gibt eine Säure, es gibt irgendein ein aktives Material danach. So ist es auch, wenn das Reich Gottes sichtbar wird hier auf dieser Erde. Matthäus 10, Vers 7. Jesu Auftrag an seine Jünger. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Mit anderen Worten, Jesus hat diese Botschaft nicht für sich vorbehalten. Er hat zu seinen Jüngern nicht gesagt, na, überlass das mal mir. Keiner ist so vollmächtig und ausgestattet wie ich. Also ich bin der einzig wahre Prediger. Hey, mit mir könnt ihr es nicht aufnehmen. Ihr seid höchstens meine Bediensteten. Nein, sondern er hat ihnen gesagt, geht auch ihr hin und predigt genau dasselbe, was ihr mich predigen gehört habt. Und diese Aufforderung ergeht auch an euch heute Abend. Ihr seid Nachfolger dieses Wortes. Ihr seid Nachfolger dieser Botschaft. Ihr habt diese Botschaft gehört. Geht hin und predigt sie. In dem Rahmen, wo ihr gesetzt seid, sie zu predigen. Nun, bitte, versteht das richtig. Diese Botschaft bedeutet nicht, dass jeder hingehen soll, seine eigene Gemeinde gründen soll, damit er jeden Sonntag predigen kann. Das ist hier nicht gemeint. Und trotzdem scheint es manchmal so, wie wenn heute manche das so verstehen. Ja, weißt, wenn ich wollte jetzt auch endlich mal predigen und damit ich überhaupt kann zum Zug kommen und ich mir eine eigene Gemeinde gründe. Tu es nicht, wenn du nicht berufen bist. Bitte erspar's uns. Hallo. Aber geh hin und predige dort, wo du gesetzt bist. Und halte nicht zurück und denk nicht, ja, aber der Pastor Manfred kann das viel besser erklären. Ich fühle mich zwar geschmeichelt, wenn du so denkst oder so etwas sagst, aber es ist eigentlich ein Armutszeugnis. Wenn ich euch nicht beibringen kann, dass ihr dasselbe verkündigen sollt, dass ihr dasselbe weitertragen sollt, dass ihr Heilungsschule machen könnt bei euch im Wohnzimmer, wenn es sein muss. Bitte nicht am Freitagabend, wenn sie hier stattfindet. Ja. Aber unter der Woche mit euren Bekannten und Freunden, dann haben wir auch was versäumt. Dieser Auftrag ist da und ausgesprochen. Scheut euch nicht, den Leuten die Hände aufzulegen. Seid kühn in dem. Seht ihr, die Jünger gingen nicht nur hin und predigten, sondern sie taten auch die Zeichen. Halleluja. Lukas 4, die Verse 18 bis 19, damit wir den Zusammenhang sehen zwischen der Predigt des Königreiches der Himmel und dem Inhalt dieser Botschaft. Wir sehen hier in Lukas 4, 18 bis 19, manche nennen das die Antrittspredigt Jesu in der Synagoge in Nazareth. Man könnte es so nennen, wir wissen nicht ganz genau, wie oder wann der Dienst Jesu in diesem Sinn angefangen hat. Aber auf jeden Fall war er hier zum ersten Mal wieder in Nazareth und er verkündigt folgende Botschaft. Er zitiert nämlich aus Jesaja 61 und das ist genau der Inhalt seines Evangeliums. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Armen gute Botschaft zu verkündigen. Euangelizo, das Evangelium zu verkündigen. Armen. Arme nicht nur im materiellen Sinn, sondern ist ein kranker Arm. Ist jemand arm, dem ein Arm fehlt. Zum Beispiel. Jemand, der verstümmelt ist, der nur noch einen Arm hat. Bist du arm, wenn du nur noch einen Arm hast? Ja, du bist arm, wenn du nur noch... Ich kann mir das nicht vorstellen. Stell dir mal vor, die würde ein Gliederbanden kommen. Ein Arm, ein Bein. Schrecklich. Du wärst arm, du wärst beraubt. Jesus ist gekommen, Armen das Evangelium zu verkündigen. Bist du arm, wenn du nicht sehen kannst? Bist du arm, wenn du nicht hören kannst? Bist du arm, wenn du nicht gehen kannst? Bist du arm, wenn man dir sagt, dass du nur noch 3 Wochen zu leben hast? Ist das Evangelium für dich oder für diese Person? Ja, und abermals ja, das ist das Evangelium für die Armen, die gute Botschaft für die Armen. Es gibt noch einen Ausweg, es gibt noch einen Ausstieg, es ist noch nicht zu Ende. Er hat mich gesandt, Gefangenenfreiheit auszurufen. Bist du gefangen, wenn du krank bist? Bist du gefangen? Wenn du täglich unter Schmerzen leidest, bist du gefangen? Wenn du Geschwüre hast, bist du gefangen? Auf jeden Fall. Blinden darfst du wieder sehen, sehr konkret. Nun, wisst ihr, manche verstehen das rein geistlich. Ja, Jesus ist gekommen, den geistlich Blinden die Augen aufzutun. Ja, Jesus ist gekommen, den geistlich Blinden die Augen aufzutun. Amen. Aber ganz nebenbei tut er auch noch den physisch Blinden die Augen auf. Und das gehört zu dieser Botschaft, die Jesus gepredigt hat. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und nun zum Schluss das dritte Element. Und ich habe es bewusst gemäß der Reihenfolge an die letzte Stelle gesetzt. Lasst uns noch einmal lesen, Matthäus 4, die Verse 23 und 24, diesmal noch dazu. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien. Seht ihr, am Anfang haben wir gesprochen von diesen Kreisen, von diesem Wirkungskreis, der immer größer wurde. Syrien war definitiv außerhalb der Grenzen Israels. Aber sogar bis dort schallte sein Ruf hinaus. Die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Ein Wort kommt hier zweimal vor, und dieses Wort möchte ich mit euch nachher noch anschauen. Aber hier noch zuerst etwas, das ebenfalls wichtig ist, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren. Mancherlei ist das griechische Wort poikilos. Und poikilos bedeutet vielfältig, mannigfaltig. Man könnte auch sagen, mit allen Möglichen und Unmöglichen. Mit x verschiedenen, mit allem, was du dir vorstellen kannst, an Krankheiten und Qualen waren diese Leute behaftet. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an diese eine Stelle im Fluch des Gesetzes in 5. Mose 28, ich glaube Vers 263 oder so etwas ist es, wo es dann fast lakonisch heißt, und auch alle Krankheiten, die nicht in diesem Buch erwähnt werden, werden auf dich kommen. Mit anderen Worten, wir haben ein paar genannt, aber es gibt noch viele, 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 viele mehr. Und unter dem Fluch des Gesetzes bist du ihnen allen ausgeliefert. Und Jesus kam, um diesen Fluch zu wenden. Genauso wie unter dem Fluch des Gesetzes alle möglichen und unmöglichen Krankheiten über Menschen kommen können, ist Jesus gekommen, um alle möglichen und unmöglichen Krankheiten zu heilen. Halleluja. Halleluja. Es gibt keine Krankheit, kein Gebrechen, keinen Schmerz, den Jesus nicht heilen könnte, den er nicht getragen hätte am Kreuz, für den seine Striemen nicht ausgereicht hätte. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Und wir haben heute denselben Jesus. Seht ihr, warum machen wir so ein grundsätzliches Studium über den Heilungsdienst Jesu? Ganz einfach, weil er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn wir ihn kennen, wenn wir ihn verstehen, wenn wir seinen Heilungsdienst verstehen, dann verstehen wir, wie Jesus heute noch heilt. Dann verstehen wir, wie Gott heute noch heilen will, wie Gott heute noch wirkt. Wenn wir nichts verstehen von dem, was Jesus tat, nun, dann haben wir kein Bild davon, was Gott tut. Ein Grund, warum viele Leute nicht geheilt werden, ist der. Sie haben kein Bild, wenn sie die Augen schließen, haben sie kein Bild vor sich, wie Gott sie heilen könnte. Wie es möglich sein könnte, in dieser oder jener Situation noch geheilt zu werden. Aber wenn du so wie heute Abend hier sitzt und das hörst, was ich sage, oder in anderen Gelegenheiten hörst, was jemand Positives sagt über dieses Thema, dann malst du jedes Mal einen Strich an diesem inneren Bild. Dieses Bild, das du brauchst. Und wenn du dann in einer entsprechenden Situation bist und die Augen schließt und schon sehen kannst, wie Gott eingreift, wie Gott kreativ ist, wie seine Kraft wirkt in dir, dann gerätst du nicht in Verzweiflung, wenn du eine negative Diagnose empfangen hast, Dann fängst du nicht an zu rotieren und im Internet zu suchen, was es alles noch zu sagen gäbe über diese Krankheit. Sondern weißt du, alle Informationen, die ich brauche, habe ich hier drin. Qualen ist das griechische Wort Basanois. Qualen, Folter. Aktuelle, heftige Schmerzen. Und besessen und mondsüchtig und gelähmt und er heilte sie. Das griechische Wort, welches hier verwendet wird, und zwar in beiden Versen, 23 und 24, ist Therapeio. Therapeio. Und es ist interessant und bedeutend, dass Jesus Heilungsdienst mit diesem Wort beginnt. Denn Therapeio ist die einfachste Ebene des Heilens. Die allgemeinste Ebene des Heilens. Es gibt ein anderes Wort, das wir an einem der nächsten Abende dann auch anschauen werden, zu dem wir auch kommen werden, nämlich das griechische Verb iaomai, das eine ganz andere Kraft und Entschlossenheit ausdrückt. Therapeio bedeutet eigentlich gar nicht heilen, sondern Therapeio bedeutet erst einmal nur dienen. Ich lese euch vor, was hier in meiner Fußnote steht, bei Matthäus 4, Vers 23, weil das nämlich auch die erste Stelle ist, wo dieses Wort erscheint im Neuen Testament. Therapeio bedeutete in der Gräzität, das ist übrigens die damalige Umgangssprache, kürzlich kam eine Bibelschülerin auf mich zu, die auch meine Bibel gekauft hat und fragte, was bedeutet eigentlich Gräzität? Da kommt immer, ist von Gräzität die Rede, ich weiß gar nicht, was das ist. Und sie hatte dann zwar eine Vermutung, aber ich konnte sie dann noch genau erklären. Die Gräzität nennt man das damalige, das Griechisch, das damals die Leute auf der Straße sprachen. Oder besser gesagt, der damalige Sprachgebrauch. Das Wort bedeutet also Götter verehren, beziehungsweise bedienen. Götter verehren, beziehungsweise bedienen. Jesus heilte, therapierte Menschen. Erinnerst du dich an die Stelle, wo Jesus sagt, sagt nicht das Wort Gottes, ihr seid Götter? Jesus bediente die Götter, in Anführungsstrichen, die er geschaffen hatte, indem er ihrem Körper diente, ihrer körperlichen Not diente. Siehst du die Wertschätzung, die Jesus dem Menschen zum Ausdruck bringt, indem er sich herablässt und Aussätzige berührt und Lahme heilt und Blinde wieder sehend macht? Das ist eine Wertschätzung, wir müssen das verstehen, Leute, das ist eine Wertschätzung drin des Schöpfers für sein Geschöpf. Jemanden ärztlich behandeln, daraus jemanden durch medizinische Behandlung von Krankheit heilen und so seine Gesundheit wiederherstellen. Vergleiche Therapie bzw. Behandlung. Das Wort wurde zur klaren Unterscheidung von anderen Verben mit ähnlicher Bedeutung mit Behandeln übersetzt. Therapeio ist das Wort für Heilen im allgemeinen Sinn. Von der Qualität her verweist es mehr auf Behandlung. Das soll nicht heißen, dass die Menschen durch die Behandlung Jesu nicht geheilt wurden. Die Vorstellung allerdings, dass dies immer sofort geschah, ist im Zusammenhang mit diesem Wort vermutlich falsch. Therapie und Behandlung ist auch in unserem medizinischen Verständnis die einfachste Form der Heilung. Ich stelle mir zum Beispiel Folgendes vor. Ich hatte einmal im Leben meinen Arm ausgerenkt. Bei einem Eishockey-Spiel, besser gesagt, hatte ich mir den Arm ausgerenkt. Der hing hier oben und ich konnte ihn nicht mehr bewegen. Ich wurde also ins Krankenhaus gebracht und der Arzt behandelte mich. Er führte eine Therapie an mir aus, und zwar, wie tat er das? Man gab mir eine Spritze, damit ich die Schmerzen nicht mehr so spürte. Und dann wurde dieser Arm mit Manneskraft oder Muskelkraft besser gesagt wieder eingerenkt ins Gelenk. Das könnte man sagen, war oder ist eine medizinische Therapie. Im Gegensatz dazu, was wäre Iaomai? Eine Iaomai-Heilung wäre, der Arm ist ausgerenkt, aber der Arzt kommt nicht und fasst den Arm an und renkt ihn wieder ins Gelenk, sondern der Arm ist da und der Arzt sagt zu diesem Arm, geh zurück in dein Gelenk. Übernatürlich, geistlich, voller Kraft mit einem sofortigen Resultat. und womöglich noch sofort genesen. Therapie ist ein länger währender Prozess. Etwas, das nicht immer sofort geschieht. Wir haben eine völlig falsche Vorstellung, wenn wir glauben, dass göttliche Heilung immer sofort passiert. Das ist gemäß dem Wort Gottes nicht so. Und es ist leider so oder schade, dass dieses Wort Therapeio nicht unterschieden wird von den anderen Worten für Heilen, weil sie haben alle eine spezifische Bedeutung. Jesus ging also nicht umher und legte den Leuten einfach die Hände auf, sondern er therapierte sie. Manchen Leuten mag er gesagt haben, du nimmst Sprüche 4, 20 bis 22. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Mein Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Ist das eine Therapie? Wenn ich dir, Lili, heute Abend eine Therapie gebe und dir verschreibe, Sprüche 4,22, dreimal am Tag, habe ich dich dann geheilt? Nein, ich habe dir eine Therapie verschrieben. Und es ist an dir oder an euch, diese Therapie ernst zu nehmen und sie auszuführen. Seht ihr, wenn mir jemand Physiotherapie verschreibt oder wenn mir der Arzt sagt, für Sie wäre Kiesertraining gut, dann habe ich die Wahl, was ich mit einer solchen Anweisung tue. Ich sage, nein, also nein. So, nein, nein, nein. Ich glaube an die übernatürliche Heilungskraft Gottes. Ich werde mich doch keiner Therapie unterziehen. Oh, wenn du nicht bereit bist, dich einer Therapie zu unterziehen, wenn du nicht in diesen Bereichen treu im Kleinen beginnst, wer weiß, ob du dann die übernatürliche Kraft Gottes wirklich erleben wirst. Ich gebe euch heute Abend eine Therapie mit auf den Weg. Für alle, die es noch nicht können, für die, die es schon können, ihr seid gesegnet, ihr habt keine Hausaufgaben. Wir sind in der Heilungsschule, da darf man Aufgaben verteilen. Sprüche 4, 20 bis 22 auswendig lernen. Ihr habt 2 Wochen Zeit, das ist mehr als genug. Dafür reicht ein Samstagmorgen. Amen. Lernt Sprüche 4, 20 bis 22 auswendig. Denn dieses Wort, nämlich dass das Wort, wenn du es findest, Heilung ist für dein ganzes Fleisch, das solltest du wissen. Das musst du wissen. Das ist die einfachste Medizin, die ich euch mitgeben kann heute Abend. Amen. Amen.